SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. Was erwartet Sie in der kommenden halben Stunde? Alle wollen die Insekten schützen, aber um das neue Insektenschutzgesetz gibt es Streit ohne Ende. Was befürchten die Bauern? Was befürchten der Naturschutz und die Imkerei? Außerdem, wie geht Kreislaufwirtschaft? Die EU-Kommission will mehr Recycling und ein Recht auf Reparatur. Gegensätzlicher könnten die Positionen nicht sein, wenn es um den Schutz der Insekten geht. Natürlich mag ich Bienen, sagt Bauernpräsident Ruckwied. Aber das neue Insektenschutzgesetz sei, Zitat, grottenfalsch. Diese Woche wurde es im Kabinett beraten. Ob es im Bundesrat verabschiedet werden kann, das wissen wir noch nicht. Im Vorfeld haben Landwirtinnen mit ihren Traktoren Land auf Land ab lautstark gegen das Gesetz protestiert, das die Insekten ja besser schützen soll. Die Bauernschaft fürchtet große Einschränkungen dadurch und deswegen fordert sie Änderungen am Gesetz. Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion, wurden denn die Proteste und die Forderungen der Bauern von der Regierung gehört?
Zufrieden sind die Bauern weiterhin nicht. Der Bauernverband spricht von einem völlig falschen Weg. Aber man muss schon festhalten, vieles, was die Bauern befürchtet haben, ist so nicht eingetreten. Das betrifft zum Beispiel die Größe der Flächen, auf denen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln künftig eingeschränkt wird. Und das betrifft auch den Punkt, dass Vereinbarungen, die in den Ländern zwischen Bauern und Naturschützern bereits getroffen wurden, von diesem Gesetz nicht ausgehebelt werden. Und das sind schon mal zwei Punkte, die den Bauern im Vorfeld sehr wichtig waren und die sind jetzt mit diesem Gesetz erfüllt.
Es gab im Vorfeld von Seiten der Landwirte auch die Befürchtung, gerade im Wein- und Obstanbau würde es künftig viele Verbote geben. Ist das eingetreten?
Ganz klares Nein. Die Befürchtung war ja, dass in bestimmten Schutzgebieten, den sogenannten FFH-Gebieten, künftig der Einsatz von bestimmten Pflanzenschutzmitteln ganz grundsätzlich verboten wird. Viele Winzer in der Pfalz zum Beispiel wären davon stark betroffen gewesen. Und genau das ist jetzt aber nicht passiert, denn es gibt Ausnahmen von diesem Verbot und unter diese Ausnahmen fallen ausdrücklich der Obst- und der Weinbau. Das heißt, für Winzer und Obstbauern in diesen betroffenen Gebieten ändert sich erstmal nichts.
Also viele Ausnahmen für die Landwirtschaft. Aber erfüllt denn das Gesetz damit noch seinen eigentlichen Zweck, nämlich die Insekten zu schützen?
Also wenn man Naturschützer fragt, die sind da so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt in diesem Gesetzespaket schon Punkte, die sie als Erfolg verbuchen können. Zum Beispiel das Glyphosatverbot ab 2024 oder auch, dass künftig entlang von Gewässern an Uferstreifen überhaupt nicht mehr gespritzt werden darf. Aber sie sagen eben auch, mehr als eine Weichenstellung, mehr als ein erster Schritt ist das letztlich nicht. Sie hätten sich schon gewünscht, dass künftig insgesamt weniger Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Die Beschränkungen, die da jetzt im Gesetz stehen, fallen ihnen doch deutlich zu klein aus.
Naturschützerinnen und Imkerinnen ärgern sich also über ein in ihren Augen zu schwaches Insektenschutzgesetz. Und vor allem ärgern sie sich auch darüber, dass Deutschland immer wieder zurückrudert und EU-Beschlüsse im nationalen Alleingang verwässert. Ausnahmen, die es immer wieder gibt. Beispiel die bienengefährlichen Neonicotinoide. Seit 2018 will die EU diese Gruppe der Pestizide ganz verbieten. Gegen den Widerstand der Herstellerkonzerne Bayer, Syngenta und BASF, die mit ihren Klagen bis vor den Europäischen Gerichtshof zogen. Hier wird das Urteil in wenigen Monaten erwartet. Aktuell sind immer noch ein gutes Dutzend der Neonicotinoide zugelassen. Und für den Anbau von Zuckerrüben gilt eines der Neonics als alternativlos im Kampf gegen Blattläuse. Die übertragen das sogenannte Vergilbungsvirus und das ist der Angstgegner der Zuckerrübenbauern. Und so haben einige Bundesländer schon im Dezember per Notfallzulassung erlaubt, dass auf vielen tausend Hektar in diesem Frühjahr Zuckerrübensaatgut gesät werden darf, das mit dem umweltschädlichen Wirkstoff Thiamethoxam behandelt ist. Ein Neonicotinoid, das schon vor 2 Jahren von der EU wegen seiner Bienen- und Umweltschädlichkeit verboten worden ist. Dass das ein Notfall ist, darüber sind vor allem Berufsimker vollkommen anderer Ansicht. Klar, vor dieser Sendung habe ich darüber mit Johann Lüttke-Schwienhorst gesprochen. Er ist Agrarreferent bei der Naturschutzorganisation Aurelia.
Global, das Gespräch.
Die Ausnahmegenehmigung bzw. Notfallzulassung, die gelten schon in 7 Bundesländern, also auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Da sind schon Ausnahmegenehmigungen für über 100.000 Hektar Zuckerrüben erteilt worden.
Diese Neonicotinoide sollen ja speziell gegen Blattläuse wirken, die die Viren in den Zuckerrüben verbreiten. Und die Bauernverbände behaupten ja selber auch, ohne diese Stoffe geht es gar nicht. Welche Stoffe sind denn da jetzt zugelassen worden und warum sind die eigentlich für Bienen gefährlich? Weil da wird ja eigentlich nur das Saatgut der Zuckerrüben behandelt.
Der Wirkstoff Thiamethoxam mit dem in dem Produkt Krusa, das wird eben als sogenanntes Beizmittel auf das Saatgut der Zuckerrübe aufgetragen. Also das Insektizid wird auf den Samen aufgetragen. Dieser nimmt das auf und dann wirkt das Insektizid systemisch in der Pflanze.
Das heißt, es verteilt sich in der ganzen Pflanze. Aber wenn die Zuckerrüben sind ja keine Blühpflanzen, wieso ist es dann trotzdem bienengefährlich?
Es geht auch nicht nur um Bienengefährlichkeit, wenngleich auch eine Gefahr für Bienen hier besteht. Also die tödliche Wirkung für ein Rebhuhn ist mit 6 solcher Samenkörner, die mit dem Thiamethoxam gebeizt sind, gegeben. Und für einen Spatz ist die tödliche Dosis schon mit 2 solcher Samenkörner mit Thiamethoxam gebeizt erreicht. Auch was Wasserorganismen anbelangt und die mögliche Auswaschung in Oberflächengewässer sind hier eine ganze Palette von Risiken und Gefahren. Was die Bienen anbelangt, auch wenn die Zuckerrübe nicht selbst blüht, blühen andere Pflanzen um die Zuckerrübe herum. Es blühen Pflanzen im Folgejahr. Und es kann ja nicht unser Anspruch sein, in diesen Zuckerrübenanbauregionen blühpflanzenfreie Flächen zu schaffen. Im Gegenteil, wir wollen mehr Blühpflanzen. Und es gibt ja auch einen Trend dahin. Die Neonicotinoide und insbesondere Thiamethoxam, die sind sehr persistent und verbleiben in Böden und werden im Folgejahr von einer folgenden Blühpflanze auch noch aufgenommen und von bestäubenden Insekten aufgenommen. Nur 1% der Substanz vom Thiamethoxam ist letztlich in der Pflanze nachweisbar. Also die anderen 99%, die verbleiben in der Umwelt.
Herr Schwienhorst, die Zuckerrübenbauern sagen aber, ohne diese Stoffe, ohne die Neonicotinoide geht es gar nicht. Wir kriegen dann in die Zuckerrüben diese Viruserkrankungen rein und dann haben wir Ertragseinbußen. Wie stehen Sie dazu?
Es ist eigentlich eine wirtschaftliche Absicherung des Maximalertrags. Und diese wirtschaftliche Absicherung, die geschieht zu Lasten von einerseits der Biodiversität und insbesondere von Imkerinnen und Imkern. Und hierzu gibt es eben auch irgendwie keine validen Daten. Die Zulassungsbehörden und Ministerien, die müssten ja eine Schadensabwägung vornehmen und sagen, hier verhindern wir den Schaden im Zuckerrübenanbau. Auf der anderen Seite verursachen wir diesen Schaden an Biodiversität und Imkerei. Das können wir aus dem und dem Grund tun. Aber auf dieser Grundlage werden solche Entscheidungen nicht getroffen. Also es gibt keine validen Informationen von öffentlicher Seite über den Schaden, der bei Imkereien entsteht. Und der ist immens.
Es gibt aber doch eine Lösung aus dem Dilemma. Denn es gibt ja sogar Biozuckerrüben, die ohne Insektizide und ohne Herbizide angebaut werden. Die bringen sogar den Anbauern viel mehr Geld ein als die konventionell angebauten Zuckerrüben. Warum setzt sich das eigentlich nicht durch? Das wäre doch besser für unsere Bienen und auch für alle anderen Insekten, die wir ja schützen wollen.
Die Erzeugerpreise für ökologisch erzeugte und zertifizierte Zuckerrüben sind deutlich höher als für konventionell erzeugte Zuckerrüben. Auch im Verhältnis zu den höheren Produktionskosten immer noch wirtschaftlicher. Und der Markt für ökologische Zuckerrüben ist in Deutschland noch nicht gesättigt. Und es gibt da zweifellos eine steigende Nachfrage. Aber auch jenseits von ökologischem Zucker ist es vertretbar und erträglich. 5-10% Ertragseinbußen sind vertretbar. Also ich habe ja auch weniger Input auf der anderen Seite, wenn ich nicht das teure Thiamethoxam gebeizte Saatgut verwende.
Das würde bedeuten, wenn sich die Bauern diese Rechnung aufmachen, ich spare mir die Kosten für diese Pestizide und habe dafür 5-10% weniger Ertrag, dann könnte sich das auch rechnen, meinen Sie?
Genau, wie so oft ist nicht das Maximum nicht das Optimum. Und dieses Neonicotinoid-Saatgut, das führt letztlich zu Maximalerträgen und der Absicherung dessen.
Wie kann das eigentlich sein, dass sich Frau Klöckner über die Vorgaben der EU so hinwegsetzt?
Ja, die Biene ist beliebt in Julia Klöckners PR-Strategie, aber Da steht leider keine Tat hinter, also im Gegenteil. Es gibt keine Verbesserungen im Insektenschutz. Weitere Neonicotinoide sind zugelassen zur Anwendung in der Blüte. Das widerspricht auch den Bienenschutzvorgaben der EU zum Teil. Was Deutschland da umsetzt, hiergegen hat Frau Klöckner nichts unternommen, sondern im Gegenteil ignoriert unsere Aufforderung, hier mehr Bienenschutz umzusetzen.
Sagt Johann Lüttke-Schwienhorst. Er ist Agrarreferent bei der Naturschutzorganisation Aurelia, die sich um Bienen und Wildbienen kümmert. Viel heftiger noch als bei uns, vor allem viel gewaltsamer, verlaufen in Indien die Bauernproteste. Die Landwirtschaft ist dort Lebensgrundlage für rund 60% der mehr als 1,3 Milliarden Einwohner. Viele Bauern in Indien haben Geldsorgen. Durch die neue Agrarreform wird das noch schlimmer, fürchten sie. Dann fallen nämlich die staatlich garantierten Mindestpreise weg, zum Beispiel für Getreide. Von den gewaltsamen Protesten berichtet Bernd Musch-Borowska.
Straßenschlachten an der Stadtgrenze von Delhi, wo zehntausende indische Landwirte seit Monaten gegen die verabschiedete Agrarreform protestieren. Ein Mob von mehreren hundert Menschen stürmte und zerstörte die provisorischen Unterkünfte der protestierenden Bauern aus den benachbarten Bundesstaaten. Die indische Regierung macht die Opposition und die der oppositionellen Kongresspartei nahestehenden Gewerkschaften und Bauernverbände für die bereits im November begonnene Blockade der Hauptzufahrtsstraßen nach Delhi verantwortlich. Vor wenigen Tagen war die Protestaktion der Landwirte eskaliert. Am Republic Day, einem staatlichen Feiertag am 26. Januar, der alljährlich mit einer großen Militärparade in der Hauptstadt begangen wird, waren die Bauern mit tausenden Traktoren in die Innenstadt von Delhi gefahren, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Die Landwirte überrannten mit ihren Traktoren alle Straßenblockaden und stürmten sogar das Rote Fort am Rande von Old Delhi, eines der berühmtesten Wahrzeichen der Hauptstadt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Harpreet Singh, ein Landwirt aus dem Bundesstaat Punjab. Aus dem ganzen Land sind Bauern hierher gekommen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Wir wurden von niemandem aufgehetzt oder manipuliert. Unsere Regierung ist wie ein schlafender Riese und will nicht hören. Aber wir werden den Riesen aufwecken. Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hatte im September vergangenen Jahres die Gesetze für die Vermarktung von Landwirtschaftsprodukten reformiert. Die Bauern können jetzt ihr Getreide und andere Erzeugnisse direkt an die Händler verkaufen. Auch an internationale Supermarktketten ohne Zwischenhändler. Bisher wurden diese Waren an den Großmärkten zu garantierten Mindestpreisen verkauft. Nach Darstellung der Regierung werden die Bauern dadurch gewinnen, weil sie auf dem freien Markt höhere Preise erzielen können. Doch die Bauern befürchten einen Preisverfall. Die Agrarreform werde das ganze Land verändern, so Shailendra Chaudhary, ein Bauer aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh, zu einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Die Regierung dachte, sie könne die Gesetze einfach durchsetzen, weil ohnehin nicht viele dagegen protestieren würden. Die haben nicht damit gerechnet, dass das ganze Land kommen würde, um die Hauptstadt lahmzulegen. Denn das ist nicht nur ein Problem der Landwirte, das wird zu einem Problem für ganz Indien. Die Landwirtschaft ist in Indien einer der letzten Bereiche, der noch nicht der freien Marktwirtschaft ausgesetzt ist. Während staatlich garantierte Mindestpreise für Agrarprodukte die Existenz von Millionen Kleinbauern absichern, sorgen gleichzeitig Steuerfreiheit und Subventionen für Agrarprodukte dafür, dass Großgrundbesitzer und die großen Agrarproduzenten riesige Gewinne erwirtschaften. Die Liberalisierung des Agrarsektors stößt bei den Experten auf unterschiedliche Meinungen.
90% plus.
Die meisten Bauern verkauften ihre Produkte doch jetzt schon auf dem freien Markt, so Professor Ashok Gulati, Mitglied der eingesetzten Agrarkommission, bei einer im Internet verbreiteten Diskussionssendung des Politmagazins Print. Nur 6% der Landwirte nutzen die garantierten Mindestpreise. Das sind Tausende und die sind jetzt alle an der Stadtgrenze von Delhi. Aber sie sind nicht die ganze Landbevölkerung. 146 Millionen Landwirte gibt es in ganz Indien. Im Punjab gerade mal 1 Million.
How much is Punjab? 1.09 million.
Der Landwirtschaftsexperte Devinder Sharma vertrat eher die Position der Opposition und der protestierenden Landwirte. Die Regierung hätte vorher mit den Bauern reden sollen. Die Hälfte der indischen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft, also rund 600 Millionen Menschen. Und die Bauern haben Angst, dass sie nach der Marktöffnung von den großen Konzernen ausgebeutet werden und ihr Land verlieren könnten. Sie kämpfen also ums Überleben. Die umstrittene Gesetzesreform wird vorerst ausgesetzt, bekräftigte gestern Indiens Präsident Ram Nath Kovind bei einer Sitzung des Parlaments in Delhi. Der oberste Gerichtshof hatte das angeordnet und die Einsetzung einer Kommission verlangt, die zwischen den Fronten vermitteln soll. Der Konflikt um die Agrarreform in Indien ist somit aufgeschoben, nicht aufgehoben.
Mehr Recycling, nachhaltigere Produkte und ein Recht auf deren Reparatur. Mit großer Mehrheit macht sich das Europaparlament für eine umfassende Kreislaufwirtschaft stark. Ausbeuten, produzieren, wegwerfen. Angesichts von Klimawandel und endlicher Ressourcen müsse das ein Ende haben. Um Rohstoffe zu schonen und unnötigen Müll zu vermeiden, sollten Produkte in Zukunft einfach von vornherein langlebiger konstruiert werden. Vorgesehen sind auch rechtliche Schritte gegen die Hersteller, die Sollbruchstellen in ihre Geräte einbauen und damit absichtlich deren Lebensdauer verkürzen. Stefan Überbach berichtet.
Waschmaschinen, die einen Tag nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen, Handys, die nicht repariert werden können, smarte Fernseher, für die es plötzlich keine Updates mehr gibt. Damit soll bald Schluss sein. Das Europaparlament will jedenfalls den Herstellern kräftig Druck machen und die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bringen, bewusster einzukaufen, auch damit unnötiger Müll gar nicht erst entsteht. Denn wenn wir mit dem Rohstoffverbrauch so weitermachen wie bisher, sagt der niederländische Liberale Jan Huytema, dann brauchen wir 2050 nicht einen Planeten, sondern drei.
Als wir so durchgehen mit dem Gebrauch von all die natürlichen Hulpbronnen, haben wir in 2050 nicht ein Planet Erde nötig, sondern drei.
Mehr Nachhaltigkeit, weniger Wegwerfmentalität, das ist das Ziel. Das Europaparlament verlangt deshalb nicht nur schärfere Recyclingquoten, sondern auch ein Recht auf Reparatur mit längeren Garantiezeiten und einem Anspruch auf Software-Updates. Und Produkte sollen von vornherein nachhaltiger entworfen sein, damit etwa bei Handys die Kamera oder der Akku auswechselbar sind. Heute landen viele Geräte im Müll, weil sie nicht oder nur mit großem Aufwand repariert werden können, so wie das von der grünen Abgeordneten Anna Cavazzini.
The battery of this phone is dying.
Die Batterie von diesem Handy schwächelt und obwohl es eigentlich noch funktioniert, muss ich mir ein neues kaufen mit allen negativen Folgen. Mehr Rohstoffe müssen unter zum Teil verheerenden Bedingungen gefördert werden, mehr CO2 wird ausgestoßen und es entstehen Berge von Elektroschrott. Für EU-Kommissionschefin von der Leyen ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Teil ihres Green Deal, mit dem sie Europa klimagerecht umbauen will. Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius unterstützt daher den Vorstoß des Parlaments. Er glaubt, dass ein nachhaltiger Rohstoffkreislauf für neue Jobs und sozialen Ausgleich sorgen kann.
It's a triple win for people, for the planet and for prosperity.
Es ist ein dreifacher Gewinn für die Menschen, für den Planeten und für den Wohlstand, sagt der EU-Umweltkommissar und kündigt eine Reihe von Initiativen an, etwa Ausfuhrbeschränkungen für Abfälle und feste Vorgaben zur Verwendung von recycelten Materialien anstelle wertvoller Rohstoffe. Um diesen Wandel auch weltweit herbeizuführen, sollte die EU die Kreislaufwirtschaft in ihre Handelsverträge aufnehmen, sagt die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn.
Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Diesen Wunsch hatten meine Eltern für mich und meinen Bruder. Diesen Wunsch hatten Generationen an Eltern für ihre Kinder. Und ich will, dass dieser Wunsch auch morgen noch genau so gilt.
Das Parlament verlangt außerdem rechtliche Schritte gegen Hersteller, die Sollbruchstellen in ihre Produkte einbauen und damit absichtlich die Lebensdauer verkürzen. Ein digitaler Produktpass soll darüber informieren, wie lange ein Gerät hält und ob es repariert werden kann. Und Teil des Pakets sind einheitliche Ladekabel für Handys, Laptops und andere Geräte. Für Kameras zum Beispiel, Kopfhörer, Streaming-Lautsprecher oder elektrische Zahnbürsten. Außerdem werden die Hersteller aufgefordert, nicht bei jedem Produkt automatisch ein neues Ladegerät mitzuliefern, denn das alles sorgt für gewaltige Mengen Elektroschrott. Bis es aber mit dem Standardkabel für alle endlich soweit ist, dürfte es noch ein bisschen dauern. Der entsprechende Vorschlag der EU-Kommission wird nämlich erst Ende des Jahres erwartet und den Herstellern wahrscheinlich eine Übergangszeit einräumen.
Vieles, was wir in Europa wegwerfen, landet in Afrika, wird dort entweder verschrottet und ausgeschlachtet oder, im Falle der Autos, noch genutzt, und zwar länger, als wir es uns hier vorstellen könnten. Einige afrikanische Länder wollen dem Import von Schrottkarren jetzt einen Riegel vorschieben, per Gesetz. Antje Diekans berichtet.
Eine Straßenkreuzung in Kenias Hauptstadt Nairobi. Hier warten die Fahrer von einfachen Taxis auf Kunden. Kaum ein Auto ist jünger als 10 Jahre. Einigen sieht man an, dass sie aus unterschiedlichen Teilen zusammengeschweißt sind. Fast alle Fahrer haben schon Unfälle oder fast Unfälle gehabt. Das ist normal. Du bist unterwegs und der Wagen reagiert nicht mehr richtig. Dann trittst du auf die Bremse, aber es ist zu spät und du bist schon auf ein anderes Auto aufgefahren. Das ist dann ein Fall für die Versicherung. Die Sicherheit auf den Straßen ist das eine. Das andere sind die schädlichen Abgase, die von den alten Autos ausgestoßen werden. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, schlägt Alarm. Denn die Zahl der Fahrzeuge wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, sagt Direktorin Inga Andersen. Die globale Fahrzeugflotte wird sich bis zum Jahr 2050 voraussichtlich verdoppeln. 90% dieses Wachstums wird wahrscheinlich in Ländern verzeichnet, die ein geringes Pro-Kopf-Einkommen haben. Dort werden vor allem importierte Gebrauchtwagen gekauft. Das Problem: Diese Autos sind oft in einem katastrophalen Zustand. Ausgemustert und teils sogar ausgeschlachtet in Europa, Japan oder den USA, werden sie Richtung Afrika verschifft. Entwicklungsländer, vor allem in Afrika, dienen als Schrottplatz für Autos, die von den reichen Ländern nicht mehr als sicher oder sauber genug angesehen werden. Das widerspricht allen Regeln der Fairness. Und es ist ein Grund, sich um die Gesundheit der Menschen und um die Umwelt zu sorgen.
Both human and environmental.
Das UN-Umweltprogramm veröffentlichte zuletzt eine Studie, wonach innerhalb von 3 Jahren weltweit etwa 14 Millionen Gebrauchtwagen exportiert wurden. Mehr als 3/4 gingen in arme Länder. Ein Großteil der Fahrzeuge erfüllt nicht die geltenden Umweltstandards. Für die Käufer zählt vor allem, dass die Wagen erschwinglich sind. Eddie Chiriga steckt mitten in Verhandlungsgesprächen mit einem Kunden. Er ist ein erfahrener Autoverkäufer in Simbabwes Hauptstadt Harare. Die Autos, die er anbietet, sind alle schon viele Jahre alt. Er fürchtet darum Importbeschränkungen. Unser Geschäft wird nicht überleben, wenn nur noch Autos, die nicht älter als 5 Jahre sind, eingeführt werden dürfen. Solche Wagen können sich nur Firmen oder Organisationen leisten. Für die normalen Leute sind sie unerschwinglich. Mehrere afrikanische Länder haben zuletzt schon neue Richtlinien erlassen, Ghana beispielsweise. In diesem Jahr haben wir die Gesetze angepasst, sagt der Umweltminister des Landes, Kwabena Frimpong Boateng. Es sollen keine Fahrzeuge mehr eingeführt werden, die in einem schlechten Zustand oder beschädigt sind. Generell dürfen sie nicht älter als 10 Jahre sein. Die Elfenbeinküste und Mauritius haben vor Jahren ähnliche Schritte unternommen. Der Studie des UN-Umweltprogramms zufolge sind die Geschäfte dadurch nicht zurückgegangen. Von Afrikas Straßen sollen nur die unsicheren Abgasschleudern verschwinden, die in Europa schon längst nicht mehr fahren dürfen, sagt UNEP-Direktorin Inga Andersen. Schrottfahrzeuge sollten verschrottet werden. Dann werden ihre Bestandteile recycelt und neu verwendet. Alle Autos, die nicht mehr fahrtauglich sind, sollten aus dem Verkehr gezogen werden. Das wäre eine gute Sache.
Und damit endet diese Ausgabe von Global, das Umweltmagazin in SWR aktuell. Ich bin Elke Klingenschmidt, ich sage Tschüss und bedanke mich fürs Zuhören.